Wenn wir jetzt mal so die Jahre anschauen,
ja.
Das sind ja einige Krisen gewesen.
Eigentlich sind es nur Krisen.
Eigentlich nur Krisen und ab und zu Erholung.
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute selber machen zu lassen. Das Grundvertrauen zu haben. Wenn der die Aufgabe jetzt übernimmt, dann macht das auch richtig und dann muss ich nicht 100-mal nachfragen. Geht mir selber auch so. Also wenn mir jemand viel zutraut, dann mache ich es gern. Wenn ich den Eindruck habe, der glaubt eigentlich gar nicht, dass ich's kann oder will, dann habe ich auch keine Lust, dem zu zeigen, ob ich es kann oder will. Sondern dann denke ich auch wieder, wenn du das eben mir nicht zutraut, dann ist es sein Problem.
Dann halt nicht.
Genau.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Top-Arbeitgeber-Podcast, in dem es rund um das Thema Personal und Führung geht. Und ich freue mich heute umso mehr, in meiner Heimatregion zu sein, im Schwabenländle. Gegenüber von mir, der Herr Schwörer, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke, dass Sie Interesse haben. Und ich hoffe, dass Sie jetzt nicht zu sehr in den schwäbischen Dialekt verfallen mit zusammen.
Wurde mir vorhin schon vorgeworfen. Also mir wurde nach der Landung wurde mir schon gesagt, dass mein Hochdeutsch ein bisschen im Flieger geblieben ist. Aber das kriegen wir hin. Schwörhaus, Ihre Firmengruppe ja inzwischen insgesamt, glaube ich, sogar 1.900 Mitarbeiter.
1.730.
Ja. Zweite Generation, 1950, glaube ich, so war der Grundstein. Erzählen Sie vielleicht mal so ein bisschen von den Anfängen und wie daraus kommt jetzt gleich so ein geniales Unternehmen wurde. Für mich schon mal vorab auch ein sehr beeindruckender Arbeitgeber, das merkt man. Da werden wir heute mal ein bisschen reingehen, aber wir fangen vielleicht mal ein bisschen an von der Herkunft.
Ja, also eigentlich hat es ein bisschen weiter vorne noch angefangen. Der Großvater von mir, der war Kirchenmaler. Und ist im Ersten Weltkrieg eingezogen worden. Als Maler war er jetzt natürlich nicht so der begnadete Kämpfer. Und war aber sozusagen damals Vaterlandspflicht, da auch im Ersten Weltkrieg sich zu engagieren. Und er wurde als Meldereiter eingesetzt an der französischen Front. Und dann wurde ihm eine Granate hinterhergeworfen. Die hat gesplittert und hat ihm den Sehnerv durchtrennt. Und dann ist er als blinder Mensch wieder hier auf die Schwäbische Alb zurückgekommen, genau nach Oberstetten, an den Ort, wo wir jetzt uns gerade auch befinden. Und als Blinder können sie natürlich keine Kirchen mehr malen oder ausmalen. Und dann hat er zunächst mal angefangen mit einer Poststation hier. Das war die Versehrtenrente sozusagen. Und dann ist aus der Poststation ein kleiner Kaufmannsladen geworden. Und dann hat er ein paar Jahre später kleinen Baustoffhandel angefangen mit der Schwäbischen Bahn damals. Die hat hier geendet in Engstingen. Sie sind vorher durchgefahren. Und die Söhne, unter anderem mein Vater und auch meine Onkel, die wurden dann sozusagen als Kinder mitgenommen und die haben dann die Waggons entladen und haben dann
die Unternehmerluft schon mal eingeatmet.
Genau. Okay. Soweit zum Thema Kinderarbeit. Aber ich kann Ihnen sagen, das waren alles richtig fleißige und selbstbewusste Menschen.
Ja.
Und das schadet also nicht, wenn man auch schon frühes Arbeiten lernt.
Lernt, was Arbeiten heißt, ja.
Genau, so ist es. Ja, ja, und dann kam der Zweite Weltkrieg, dann war natürlich der Laden wieder, also auch der Baustoffhandel wieder weg. Und als die dann aus dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückgekommen sind, haben sie wieder neu angefangen, Baustoffhandel und der erste Platz war dann in Sigmaringen damals, deswegen ist auch dann lange Zeit Sigmaringen der Sitz der Firma gewesen. Und der Großvater, der blind war, hat natürlich mitgekriegt, da passiert wieder was und hat dann die Söhne gebeten, dass sie doch auch mal in Oberstetten was machen sollen. Und dann ist hier sozusagen eine kleine Produktionshalle aufgebaut worden und das ist der Start gewesen.
Die Geburtsstunde.
Genau, für die heutige Entwicklung. Also das Unternehmen hat es da schon ein paar Jahre gegeben, also Oberstetten kam dann erst in den 60er Jahren dazu, aber ist heute der Kern des Unternehmens und auch der wichtigste Teil.
Ja, und Sie sind dann zu welcher Zeit langsam dazugestoßen? Oder beziehungsweise vielleicht bevor Sie dazustoßen, ja. Sie haben gesagt, davor haben die schon miterlebt, wie es war. Wann haben Sie so sich das erste Mal daran erinnert, die ersten Arbeitsstunden einzuatmen?
Okay, ja. Na gut. Also sagen wir mal, mein Vater hat das auch ähnlich gut gewusst wie sein Vater, dass er uns Kinder gut einspannen kann und ich habe schon in der Schulzeit immer nebenher von ihm nette Aufgaben bekommen und habe dann, als ich dann Abitur gemacht hatte, bevor ich mit der Bundeswehr gestartet habe, dann schon ein paar Monate bei ihm gearbeitet und dann im Studium dann, also nach der Bundeswehr bin ich dann ins Studium gegangen und habe dann auch während dem ganzen Studium immer durchgearbeitet, also habe praktisch schon
nie was anderes gekannt.
Genau.
Ja. Und Dann im von welchem Jahr sprechen wir dann, wo Sie langsam dann...
Ich bin dann wirklich richtig eingestiegen, bin ich 1995, Ende 95 und seitdem bin ich jetzt sozusagen hier. Es hat in der Zwischenzeit auch eine Realteilung gegeben, also mein Onkel hatte mich dann angerufen und mich dann ins Unternehmen geholt. Es war nicht sozusagen eine klassische Vater-Sohn-Übergabe, sondern es war über den Onkel schon die Entwicklung, ne?
Okay. Wie viele Mitarbeiter waren es dann 1995?
Also hier am Standort waren es knapp 900. Mhm. Ja. Und in der Firmengruppe waren es so 1200, 1300, sowas um den Dreh rum.
Okay, also ja. Dann da schon dann auch ein relativ großes Konstrukt
absolut.
Gewesen. Ja. Gab es eine Übergangszeit dann, oder?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich noch fast zwölf Jahre mit ihm zusammen, also Ende 2007 ist er gestorben. Und auch wenn ich schon seit 1998 Geschäftsführer war, aber wir haben eigentlich sehr, sehr gut zusammengearbeitet und im Regelfall ist er immer genau um die Uhrzeit bei mir im Büro aufgetaucht.
Ja.
Aber Abend.
Man muss wissen, wir haben jetzt 20.45 Uhr.
Genau, ja. Ja, genau. Und da hat er noch wichtige Sachen, die ihn beschäftigt haben, mit mir besprochen. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also ich kann auch zum Teil die Generation nicht verstehen, die sich nicht, also die nicht mit den Älteren zusammenarbeiten will,
ja,
weil der Lerneffekt ist brutal hoch. Und ich hatte eigentlich immer die Sorge, wenn der Mann immer da ist,
ja,
wie es dann weitergeht, weil er mir tatsächlich ein sehr extrem guter Ratgeber gewesen ist.
Ja. Ja. Was hat Sie da motiviert? Also was hat Sie motiviert, das weiterzuführen, auch so das Familienbusiness weiter voranzubringen?
Also natürlich fand ich es mal für mich eine schöne Situation, dass er mich auf einem Familienfest zur Seite genommen hat und gesagt hat, ja, er wolle mal mit mir reden und mir dann oft praktisch erzählt hat, dass er gerne hätte, dass ich zu ihm ins Unternehmen komme. Und das ist ja immer eine schöne Situation, wenn man gefragt wird, willst du nicht da hinkommen? Und dann habe ich gesagt, gut, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich es mir angeguckt und habe gesagt, naja, probiere ich mal aus, werden wir mal sehen. Er hatte schon einige Nachfolger vor mir ausprobiert, muss man dazu sagen. Und so ganz sicher war das dann nicht, wie lange das gut geht.
Also nicht die erste Wahl gewesen, dann die beste?
Ja, er war schon, zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, war er schon 72.
Also,
ja. Und er hatte da natürlich sich schon auch Gedanken darüber gemacht, wie die Nachfolge funktioniert.
Ja.
Und Die Firma war ihm das Ein und Alles. Und wenn da irgendjemand war, der nicht so gehandelt hat, wie er sich das gewünscht hat, dann hat er das auch sehr schnell gesagt. Insbesondere, weil er natürlich in der Sorge gelebt hat, wie lange kann er selber das noch durchhalten. Und deswegen war die Frequenz und die Wechselhäufigkeit sehr hoch zu dem damaligen Zeitpunkt.
Ja. Was hatten Sie von mitgenommen? Also was haben Sie so gemerkt von ihm war, so war das der Wille oder was hat ihn angetrieben? Weil das war ja schon davor, Sie haben es dann noch mal deutlich größer gebaut, aber zu der Zeit war das ja schon auch hier in der Region so eins der Größen, ist ja immer noch Unternehmen. Aber was haben Sie von ihm so mitgenommen an 1, 2, 3 Eigenschaften, wo Sie gemerkt haben, hey, das hat mich inspiriert?
Also er war sehr nachdenklich, also wenn... Man trifft da ganz viele Leute, die fangen gleich mal an, einem alles Mögliche zu erzählen. Das war gar nicht so sein Ding. Er war hat man mal eine Weile zugehört und
zurückhalten,
ja. Und wenn er was gesagt hat, dann hat es aber Hand und Fuß gehabt, sehr überlegt, sehr klar formuliert. Und ich beschreibe ihn immer gerne als graue Eminenz, die im Hintergrund gestanden ist. Denn er hat die Öffentlichkeit jetzt, also das Rampenlicht nicht, das war nicht sein Ding.
Mhm.
Aber trotzdem hat er das so geführt und gemanagt, dass eigentlich klar war, wer der wirkliche Chef ist.
Mhm.
Also das fand ich jetzt sehr inspirierend, auch bewundernswert. Was ich dann besonders gut gefunden habe, im Lauf seines Lebens hat er immer wieder neu probiert, hat sozusagen immer die Neugierde noch gehabt.
Mhm.
Auch in dem Alter, wo ich ihn ja dann kennengelernt habe, wo ich angefangen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und eigentlich bis zum letzten Tag seines Lebens war immer so, dass er über gestern gar nicht reden wollte, sondern immer wissen wollte, wie geht's morgen weiter.
Ja.
Das fand ich toll. Und was ich dann auch noch wirklich spitze fand, dass er nie den Glauben an die Menschheit aufgegeben hat. Also wenn Sie ja so lange arbeiten, dann kriegen Sie auch viele negative Erlebnisse mit. Und das hat ihn überhaupt nicht geprägt, sondern er war immer positiv und hat immer nach vorne geguckt.
Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Ich finde, das merkt man auch sehr stark bei Ihnen, diese starke Haltung gegenüber Menschen.
Ja.
Und das, ich finde es sehr besonders, weil ich sag mal, viele Arbeitgeber, die ja lange nicht in diese Größe kommen, verzweifeln teilweise irgendwann genau an diesem Faktor.
Ja.
Ja. Okay, schön. Das heißt, Sie sind reingekommen, haben dann Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernommen, sind aber da haben wir ja schon relativ schnell dann auch viel Verantwortung genommen. Wenn ich übernehme,
ja, das, 95 das rein. Sogar, ging ziemlich extrem, also 95 rein und zum damaligen Zeitpunkt war noch ein anderer Geschäftsführer im Unternehmen.
Mhm.
Und das hat aber nicht wirklich gut geklappt mit der Belegschaft. Hat dann eine denkwürdige Betriebsversammlung gegeben, wo das dann auch sehr öffentlich ausdiskutiert wurde. Und am Ende der Versammlung oder einen Tag später nach der Versammlung kam dann mein Onkel zu mir und hat gesagt, ob ich es mir ja zutrauen würde, allein weiterzumachen.
Hm.
Und dann habe ich gesagt, ja, also die Belegschaft, das habe ich von Anfang an gemerkt, dass die extrem hinter mir gestanden ist. Und das hat mich auch motiviert und das macht mir auch heute noch Spaß, dass ich den Eindruck habe, das ist einfach eine tolle Arbeitsatmosphäre mit den Leuten zusammen.
Ja, was ist da Ihr Erfolgsgeheimnis? Was sagen Sie, was machen Sie in der Führung, was haben Sie auch gelernt?
Also sagen wir mal, ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute selber machen zu lassen. Also nicht alles vorzuschreiben und zu reglementieren, sondern das Grundvertrauen zu haben. Wenn der die Aufgabe jetzt übernimmt, dann macht er es auch richtig und dann muss ich nicht 100-mal nachfragen, ob er es richtig macht, sondern er macht es einfach. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Geht mir selber auch so. Also wenn mir jemand viel zutraut, dann mache ich es gern. Wenn ich den Eindruck habe, da glaubt eigentlich gar nicht, dass ich's kann oder will, dann habe ich auch keine Lust, ihm zu zeigen, ob ich es kann oder will. Sondern dann denke ich auch wieder, wenn er das eben mir nicht zutraut, dann ist es sein Problem.
Dann halt nicht.
Genau.
Ja. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, dass in der Familie es schon gang und gäbe war, dass man keinen großen Wert auf Organigramme, Strukturen, Rollen oder Ähnliches gelegt hat im ganzen Thema. Auch wenn es sicher einiges Positive hatte, warum? Also was war da so der Punkt, wo man gesagt hat, hey, das ist für uns nicht die richtige Philosophie?
Ja, das hängt eben sehr stark mit dem Erstgenannten zusammen. Also wenn man ja den Leuten viel zutraut, dann kann man ihnen auch zutrauen, dass sie über ein Organigramm hinaus entscheiden und das ist auch gewollt bei uns. Also wenn jetzt zu mir morgen ein LKW-Fahrer herkommen würde und sagen würde, er hat ein wichtiges, tolles Produkt entdeckt und wir sollen uns da mal mit dem Einkauf damit beschäftigen, dann würde ich zu ihm nicht sagen, das geht Sie nichts an. Sie sind der LKW-Fahrer und nicht im Einkauf tätig. Oder wenn ein Ingenieur irgendwas Kaufmännisches entdeckt und sagt, da stimmt doch der Preis nicht, dann gucke ich mir das genauso an, wie wenn der Kalkulator sagt, da ist doch konstruktiv was nicht gut geregelt. Also ich finde es extrem wichtig, dass man jedem zuhört und auch jedem zugesteht, dass er eine gute Meinung haben kann und sich auch mit der Meinung dann beschäftigt. Und dem widerspricht natürlich klares Organisationsschema, weil im Organisationsschema heißt halt immer die erste Frage, was mischst du dich da ein? Du bist ja gar nicht verantwortlich davon.
Ja. Gegenthese, was passiert, wenn jemand aber diese Verantwortung nicht übernimmt?
Dann ist er in unserem Unternehmen am falschen Platz. Also dann muss er eigentlich sich ein anderes Unternehmen suchen.
Ja, genau.
Und, wir leben ja in der Zeit des Fachkräftemangels und ich habe dieses Thema auch jetzt in den Jahren, wo die Leute sich sehr selbstbewusst um die Stellung waren, auch immer wieder gesagt, das sind unsere Grundwerte und wenn ihnen die nicht passen, dann ist mir es lieber, sie gehen, auch wenn ich sie brauche.
Mhm.
Aber ich brauche nicht jemanden, der im Prinzip gar nichts mit den Themen anfangen kann. Das ist schon sehr speziell und wir sind auch sehr speziell da.
Ja. Ja. Was würden Sie noch sagen? Wo sind Sie ja speziell? Also was sind so die Gene, ohne dass jetzt oben runtergeschrieben sind? Weil ich habe das Gefühl, ihr lebt das mehr als anderes runterschreiben. Also beim einen steht an der Wand der schöne Spruch, bei euch wird das einfach gelebt. Also,
genau.
Was wird da gelebt?
Ja, da wird eben gelebt, dass man sich selber um die Sachen kümmert, dass es keine Grenzen gibt für niemand. Also jeder darf sich um alles kümmern, muss es nicht, aber ist natürlich schön, wenn er es macht, aber darf das. Und es ist nicht sanktioniert, wenn man sich damit beschäftigt. Und wir gucken auch die Leute nicht vorher an, ist das jetzt der Doktor so und so, sondern wenn einer was gut kann, dann ist uns das beidesgehend egal, ob er das von seiner Ausbildung her könnte. Sondern entscheidend ist, dass er es macht. Und das ist, glaube ich, das Besondere bei uns. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Unternehmen, wo das ähnlich ist. Aber wir setzen sehr auf das Tun und weniger aus darüber reden. Das es geht natürlich auch mit dem Schwäbischen naturell, dass man eigentlich, eigentlich lieber lieber es erledigt, wieder drüber zu reden.
Ja. Was hat Ihnen auch diese Fülle gegeben? Diese Fülle in dem Fachkräftemangel trotzdem immer. War das das Urvertrauen, weil Sie gesagt haben, es kommt sowieso immer jemand Neues? Oder?
Nee, also das liegt eher, weil es kommt nicht immer jemand Neues. Also das kann man leider nicht, nicht so darf man nicht denken. Ja. Aber wenn jemand im Unternehmen ist, der diese Philosophie nicht lebt, dann blockiert er alle anderen und nervt auch alle anderen.
Mhm.
Und jemand, der nervt, ist schlimmer wie jemand, der nicht da ist.
Mhm.
Also ich glaube auch, dass die Leute mehr bereit sind, dann die Arbeit von jemandem zu übernehmen, der überhaupt nicht sich mit der Unternehmensphilosophie identifizieren kann, wie jemand mitzutragen, der die ganze Zeit sagt, ich finde die Philosophie nicht auf.
Mhm. Ja, verstehe ich. Nee, also kann ich 100% unterstreichen. Nee. Wenn wir jetzt mal so die Jahre anschauen, das sind ja einige Krisen gewesen.
Ja,
also das war ja nicht nur
vermutlich. Eigentlich sind es nur Krisen.
Eigentlich nur Krisen und ab und zu Erholung. Was waren so 2, 3, 4 Momente, wo Sie gemerkt haben, boah, das hätte ich mir auch sparen können? Oder gibt es da so markante Punkte, wo Sie gedacht haben, boah, da war es auch mal so richtig? Und man redet häufig immer so alles schön, alles toll.
Ja, klar, nee, also mir jetzt war eigentlich die letzten oder die Jahre 23, 24, das waren die aus meiner heutigen Sicht.
Ja,
das sind aber, wir schauen mal.
Ja.
2015 habe ich auch 2012 nicht schön gefunden und so weiter. Also mir geht es immer so, dass ich im Nachhinein immer die Jahre, dann nicht, die kurz vorbei sind, nicht so schön finde.
Mhm.
Und wenn es dann 10 Jahre vorbei ist, dann denke ich, naja, damals hat man ja kein Problem gehabt. Aber jetzt gehen wir auf die 23 oder 24 Jahre. Wir hatten einen riesen Auftragsbestand.
Mhm.
Und auch Kunden, die sehr auf Lieferungen gedrängt haben. Wir waren aber von der Kapazität her nicht in der Lage, die Häuser fertigzustellen. Das heißt, wir haben die Häuser gestellt, aber nicht abgenommen. Der Kunde hat es noch nicht bezahlen müssen, weil unser Modell ist, 90% des Hauspreises erst nach Abnahme zu bezahlen. Das heißt, der Kunde hat gesehen, mein Haus steht da. Also die Leistung, ein Großteil der Leistung ist erbracht, aber er hat es noch nicht bezahlt. Wir haben dann sukzessive nach Kapazitäten das Haus ausgebaut und haben dadurch einen riesen Bestand an halbfertigen Häusern draußen gehabt, die uns natürlich liquiditätsmäßig sehr belastet haben, klar. Und das war schon eine harte Zeit, diese Differenz aus dem wir müssen stellen und dem ich kann es aber noch nicht abnehmen, auszuhalten. Und das würde ich jetzt mal als die größte Herausforderung bisher meiner Tätigkeit sehen.
Und das hat sich wahrscheinlich dann langsam jetzt wieder ein bisschen eingebaut.
Ja, jetzt haben wir 25, hatten wir eigentlich das Jahr der Abnahmen. Das heißt, wir haben jetzt den Riesenbestand weitestgehend reduzieren können wieder.
Ja.
Also es ist immer noch ein Bestand da, aber jetzt ist der wieder vernünftig und die Liquidität ist wieder eingesammelt, weil wir dann die Abnahmen hatten und dann haben die Kunden natürlich auch bezahlt.
Hm.
Und jetzt ist das wieder in einem vernünftigen Gleichgewicht.
Ja.
Aber das war schon eine.
Was geht da in einem vor, so als Unternehmer in so einer Zeit?
Da denken sie jeden Morgen, hoffentlich geht alles gut. Ja. Da darf nicht viel schief gehen.
Ja. Da wird der Abend eher noch mal ein bisschen länger.
Da wird der Abend länger, wobei der kann bei mir nicht auch viel länger werden. Der ist seit 30 Jahren immer weiter ausgeschöpft. Und letzten Endes gehe ich nie aus dem Büro raus, weil ich alles erledigt habe, sondern nur, weil ich merke, jetzt bringt es nichts mehr, wenn ich da sitze, weil der Akku dann irgendwann mal leer ist. Ja.
Wie kann man sich so eine Arbeitswoche vorstellen?
Oh, das geht so morgens um 7:30 los und geht meistens so bis um 8:45, 9:30, je nachdem, wie gestaltet der Akku ist.
Ja.
Ich denke dann ganz oft um 6 oder 6:30 abends, jetzt ist vorbei.
Ja.
Und dann kommt nochmal ein Schub und dann stelle ich auf einmal, jetzt ist doch wieder so spät.
Jetzt nochmal ein Schick
weiter.
Cool. Vielleicht für jemanden, der Schmörhaus nicht kennt. Also ich glaube, hier muss man kennen, ich bin ja in der Region aufgewachsen, da hatte man von Schmörhaus schon mal gehört. Kennt vielleicht sogar jemand, der ein Haus bei euch gekauft hat. Für jemand, der noch nicht aus der Region kommt, was macht Schmörhaus? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das Businessmodell inzwischen?
Also ursprünglich war mal das Business-Modell Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser noch maximal, also praktisch Doppelhaus. Und das war so das Klassische, deswegen auch der Name Schwörerhaus sozusagen. Sie haben aber vorher die Krisen angesprochen und die erste Krise, die ich erlebt habe, war dann Ende der 90er Jahre, wo ganz viele Baufirmen pleite gegangen sind. Zum damaligen Zeitpunkt hatte man noch 1,5 Millionen Beschäftigte im Bau. Am Ende dieser Krise waren wir dann bei 600.000 angelangt, also mehr wie halbiert die Mitarbeiteranzahl in Deutschland insgesamt. Und natürlich hatten wir auch Sorge, ob das mit dem Bau allein noch funktioniert. Und wir haben damals den Sägewerk und die Holzindustrie ausgebaut, weil das Produkte sind, die man deutlich leichter handeln kann. Und haben dann auch den gesamten Holzhandel, also Verkauf von Holzwaren an Externe, sehr stark ausgebaut. Dann müssen sie natürlich erstmal die Maschinenanlagen dafür aufbauen und die Fähigkeiten dafür aufbauen, dass sie das können. Das haben wir sehr stark gemacht und heute haben wir da auch 40 Millionen Umsatz allein in dem Bereich. Das war mal sozusagen der erste Schritt. Mhm. Der zweite Schritt kam dann später, also weg vom klassischen Ein- und Zweifamilienhaus. Der zweite Schritt kam dann in den 2010 und da haben wir mit einem mehrgeschossigen Gebäudesystem angefangen, weil in Deutschland eigentlich die Politik sagt, sie wollen keine Neubaugebiete mehr ausweisen, Flächenfraß stoppen. Und wenn kein Neubaugebiet mehr kommt, dann ist es halt schlecht, weil sie brauchen halt ein Baugebiet, um Häuser zu bauen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, wie man die Mehrgeschossigkeit gehen können. Das haben wir auf der internationalen Bauausstellung in Hamburg 2010 dann vorgestellt. Es war so die zweite Wegbewegung von diesem klassischen Ein- und Zweifamilienhaus. Und dann haben wir ein Jahr später noch mit dem Modulbau angefangen, wo wir komplett vorgefertigte Raummodule machen, die sozusagen als Erweiterungsgebäude oder als Anbauten oder auch als Siedlungen entstehen können. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen unser momentanes Produktspektrum. Mhm. Also vom ganz kleinen Modul bis zum riesigen mehrgeschossigen Haus.
Ja, und wie viele Häuser gehen da im Jahr inzwischen?
Also wir rechnen inzwischen, weil früher waren es ja nur Ein- und Zweifamilienhäuser. Mhm.
Da waren es wahrscheinlich mehr.
Genau, da hatten wir über 1000 Häuser geredet.
Ja.
Jetzt reden wir über 1000 Einheiten.
Ja.
Weil wir jetzt, wie gesagt, viele...
Bitte? Mehr jetzt halt höhergeschossige...
Genau, ganz genau. Mehr Parteienhaushalte auch viele bauen. Ja.
Okay, und wie ist da die Entwicklung? Also erstmal würde es mich interessieren, wie schafft ihr diese Innovation die ganze Zeit beizuhalten? Wie viel wirken Sie da noch mit?
Ja.
Oder,
ja. Also sagen wir mal... man hatte auch schon in den früheren Jahren, also in den 80er Jahren, hat mein Onkel auch schon mal sich mit dem System beschäftigt, hat damals aber eine neue Mannschaft aufgebaut. Also wenn er praktisch gesagt hat, jetzt mache ich mehrgeschossig, dann hat er komplett eine neue Mannschaft aufgezogen, die aber nicht diesen riesen Erfahrungsschatz hatte von denen, die schon da waren. Und das hat nie wirklich gegriffen. Also man kam immer bis zu einem gewissen Punkt und dann ging es wieder zurück. Weil man gesagt hat, es ist doch nicht so, wie wir es wollten. Und deswegen war also aus dieser Beobachtung der Situation heraus gelernte Schlussfolgerung, dass wir, wenn wir mehrgeschossig bauen, dann mit der Mannschaft, die jetzt auch da ist, und auch mit den Bauteilen, die wir jetzt entwickelt haben. Das hat sozusagen viel an Veränderungen gebracht, weil dadurch die Produkte besser gegriffen haben. Also und man nicht gesagt hat, ja, jetzt fängt man es an und hört es morgen wieder auf, sondern weil ja die gleiche Mannschaft sich damit beschäftigt hat.
Mhm.
Deswegen ist die Entwicklungsleistung eigentlich eine Leistung der komplett vorhandenen Mannschaft hier, die Notwendigkeit auch miterkannt hat, dass man sich weiterentwickeln muss.
Ja. Das heißt, dadurch habe ich eine Perspektive vermutlich. Auch wahrscheinlich gibt es viele schöne Success-Stories auch hier von Mitarbeitern, die wahrscheinlich mal Zubi angefangen haben.
Ja, also zum Beispiel der Florian Schmidt, das ist unser Verkaufsleiter hier im Süden. Der hat als Konstrukteur bei uns angefangen und er hat sich dann mit den Modulbauten beschäftigt, hat die auch sehr selbstständig dann weitergetrieben.
Mhm.
Also natürlich mit den Kollegen zusammen. War dann irgendwann mal der Mr. Flying Space, also wir sagen zu den Modulbauten Flying Space, weil man sie sozusagen bewegen kann. Und ist dann aus diesem Erfolg heraus, hat eine hohe Anerkennung beim Vertrieb bekommen und wurde dann nachher der Vertriebsleiter und ist heute der Vertriebschef. Also ist schon eine tolle Story vom Konstrukteur zum Vertriebschef.
Ja, und er kennt wahrscheinlich auch die DNA, die Schwörer aus DNA.
Absolut, ja.
Das wäre für mich eine Frage. Wir haben 1700 Leute inzwischen. Die sind ja verteilt, sind jetzt nicht alle hier. Hier ist ein großer Teil.
Ja.
Wie viele Hektar haben wir hier?
Hier sind es 48 Hektar.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein schönes Bürogebäude. Wir dachten immer, wir sind in Hamburg mit 1800 Quadratmeter viel Fläche, aber das ist nochmal was anderes.
Ja,
Und da redet man nicht mehr über Quadratmeter, sondern...
Genau. Anderes Level. Ja, ja. Sieben Standorte. Wie kriegt man da gerade so diesen kulturellen Part? Ich weiß, Sie haben da keinen, oder Sie würden jetzt sagen, ich habe da
gelernt.
Ja, genau. Aber ich stelle mir es trotzdem jetzt irgendwie auch herausfordernd vor. Was machen Sie dazu? Sind es die Eingewächse, die das von sich aus in die DNA bekommen haben, oder was sind die Themen, die da...
Also es sind viele Eigengewächse. Da muss man sagen, wir legen großen Wert auf eine gute Ausbildung von Leuten, und wir legen auch großen Wert darauf, dass die Leute, die bei uns ausgebildet werden, auch eine Chance zur Entwicklung haben.
Ja.
Ich habe es ja vorher mit Herrn Schmid, aber da können Ihnen noch viele andere Namen nennen, die auch alle gut durchgestartet haben. Aber wir holen natürlich auch von außen, also wenn jetzt von außen Bewerber kommen, dann schauen wir natürlich auch, passt das. Und da haben wir auch tolle Modelle, wo jemand mit 40 oder 45 ins Unternehmen gekommen ist und von Anfang an gesagt hat, schade, dass ich nicht gleich von Anfang an hier dabei war, weil das ist die Firma, in der ich mich wohlfühle. Und ich habe deshalb auch vor Abwerbungen keine Angst. Also entweder wird jemand abgeworben, dann hat auch diese Verbindung zum Unternehmen nicht wirklich geklappt. Oder er ist nicht abwerbbar. Also wenn er sozusagen diese Verbindung zum Unternehmen hat, dann können sie dem alles Mögliche anbieten, der wird nicht gehen.
Und was ist das Geheimnis dahinter?
Ich glaube, die starke Identifikation mit der Aufgabe, mit dem Unternehmen, mit den Kollegen, und dass man gern kommt. Also wenn Sie auch mich fragen, warum, wie kann ich das schaffen, so viele Jahre immer mit der gleichen Arbeitszeit zu arbeiten und nicht den Eindruck zu haben, dass ich verschwende mein Leben oder mache hier einen Fehler, ist, ich mache es einfach gern.
Ja.
Und ich glaube, wenn man was gern macht, das ist das, was am meisten sticht. Natürlich, auch der Gehalt muss passen und so weiter, brauchen wir ja nicht rumdiskutieren.
Klar.
Und man braucht auch mal einen Ausgleich, aber das Wichtigste ist, dass man morgens gern hierher kommt und nicht sagt, oh, jetzt schon wieder ein Tag hier.
Ja, und motiviert Sie das generell, die Firma aufzubauen, um den Leuten einen guten Rahmen zu bieten? Oder motiviert es Sie immer wieder zu sehen, dass Menschen jetzt in ihren Häusern leben? Was ist da so der Punkt?
Also mich motiviert, zufriedene Leute zu erleben.
Mhm.
Also ein zufriedener Kunde, der mir sagt, toll, ich bin so glücklich, dass ich mit Ihnen gebaut habe. Ein Mitarbeiter, der sagt, ich komme gerne hierher. Mir macht die Arbeit Spaß. Auch einer, der in Ruhestand geht und kommt und sagt, es war eine tolle Zeit in meinem Leben, das sind die Sachen, die mich motivieren. Also einfach dieses erleben dürfen, dass man was Vernünftiges gemacht hat und dass man für Menschen eine Bereicherung gewesen ist.
Ja, das hört sich sehr, sehr stimmig an. Und wie entwickelt sich Schwerhaus jetzt in den nächsten Jahren? Was sagen Sie in 5 oder in 10 Jahren? Was sind da so die nächsten großen Projekte?
Also zunächst mal bin ich nicht derjenige, der sagt, jetzt 1.000 Einheiten und morgen 2.000 Einheiten oder sowas. Also diesen Wachstumsquatsch, dem folge ich nicht. Sondern für mich ist eher interessant der Innovationspfad. Also neue Sachen zu entwickeln, in die Marktreife zu bringen und zu sehen, dass das wieder ein Baustein ist für den Erfolg des Unternehmens. Das finde ich interessanter, wie zu sagen, ich erhöhe die Anzahl der Einheiten oder ich habe einen größeren Durchsatz oder ich bin jetzt in irgendwelchen Ländern der Welt, die ich aber doch nicht gescheit betreuen kann. Das muss man noch dazu sagen. Das reizt mich jetzt nicht. Und ich glaube auch, dass das der Erfolg für Deutschland sein muss und kann. Also der einzige Erfolg, weil wir sind ein Hochlohnland und hier geht es nur mit Innovation, mit Weiterentwicklung. Und das ist das, wie ich mir schwöre, auch in 10 Jahren noch gut vorstellen kann, in dem weitere gute Produkte entwickelt worden sind, die dann die Stellung, die wir am Markt haben, bestätigt.
Was denken Sie, ist da wichtig für Deutschland? Also was brauchen wir gerade jetzt vielleicht auch in der Politik oder auch vom Unternehmertum? Weil ich glaube, wir können ja viel schaffen. Also Personen wie Sie, die einen sehr großen Beitrag dazu tragen, was sie an Leuten ernähren, an Steuern zahlen etc. pp. Was darf der Unternehmer lernen?
Also ich glaube, dass wir in diesem ganzen Kampf mit anderen Ländern, und das ist ein Kampf, ja, also China will sich weiterentwickeln und Marktführerschaft gewinnen. Indien hat großes Interesse, USA kriegt man auch mit. Und insofern ist es so, dass in dieser Situation wir zunächst mal analysieren müssen, wo sind wir wirklich gut? Und wirklich gut sind wir meiner Meinung nach in den Menschen, die kreativ sind und die selber denken dürfen und denen nicht vorgeschrieben wird, was sie sagen müssen. Also diese Pluralität, die wir in Deutschland haben und dass jeder alles sagen darf und diese Freiheit, die wir genießen dürfen, das ist das wirklich Wertvolle. Und ich glaube auch, dass dieses Gut für neue Ideen sorgen wird. Also ich glaube, dass sie, wenn sie jetzt die Leute wahnsinnig gut drillen und dafür sorgen, dass die alle die ganzen mathematischen Formeln super auswendig können und alles perfekt machen. Ich glaube nicht, dass das dieser Geist ist, der wirklich neue Produkte nach vorne bringt, sondern die Freiheit, die Kreativität ist das, was am ehesten helfen wird.
Ja.
Und das erlebe ich hier im Unternehmen. Also.
Ja, da wird das gelebt.
Ja.
Merken Sie da, wir hatten es vorhin noch mal ganz kurz im Vorgespräch, und ich fand die Ansicht da sehr spannend, so was es heißt, den Generationenwandel zu treiben oder was wir brauchen, formulieren wir es positiv, was nicht verloren gehen darf.
Also nicht verloren gehen darf dieser Ehrgeiz oder dieses Bedürfnis, eine Leistung zu bringen und dafür zu sorgen, dass mein Unternehmen in diesem Kampf, den ich gerade eben beschrieben habe, also dass da mein Unternehmen eine Chance hat, durchzukommen. Und das geht natürlich nur durch Fleiß und durch das, dass ich mich einbringen will. Klar, natürlich kann man auch eine Kreativität in der Badewanne bekommen.
Ja.
Weiß was ich, aber letzten Endes, also das ist natürlich auch ein Anfangsfunke, der mal da sein muss. Aber dann muss es ausgearbeitet werden und dann muss es vor allen Dingen in die Marktreife gebracht werden. Also an Ideen hat es noch nie gemangelt, aber an dem, die Idee in die Tat so umzusetzen, dass morgen ein Produkt daraus entsteht und übermorgen der Kunde sagt, das will ich unbedingt haben.
Ja. Motiviert es Ihre Mitarbeiter, diese Ideen reinzubringen, weil sie sehen, sie schaffen das was Besonderes oder ist es das Beförderungspotenzial? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ja gerade das so eine Organisation wie Sie nicht träge wird. Weil ich habe null das Gefühl, dass Ihre Organisation auch mit dieser Größe nicht in so eine Konzernstrukturen verfällt.
Nee, das,
da schauen Sie wahrscheinlich immer wieder sehr stark danach, oder?
Ja, aber das ist auch so, dass die wesentlichen Führungsmenschen bei uns, also wir haben so circa 70 Leute, die maßgeblich das Unternehmen nach vorne treiben, als Führungspersönlichkeiten.
Ja.
Und die meisten von denen denken genauso wie ich. Also natürlich nicht so. Also klar, jeder ist wieder in die Windigung und so weiter.
Ja, ja.
Aber die sind alle auch so drauf, dass sie
wollen wir schaffen.
Genau.
Ja.
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 Ja. Und denen muss man nicht hinterherrennen und sagen, ist dir was eingefallen, sondern die kommen selber.
Ja.
Ja. Ja, aber ich passe. Und entwickeln auch Sachen. Also ich habe jetzt heute wieder ein tolles Erlebnis. Da kam unser Einkaufsleiter zu mir und hat gesagt, ja, Herr Schwirber, wir haben hier im Einkaufscontrolling, ist uns was Gutes eingefallen, habe ich mit meinen Kollegen umgesetzt. Und wir haben schon eine Testphase gemacht. Jetzt wollen wir sie Ihnen halt auch mal zeigen. Und das finde ich super cool. Also, dass er nicht nur kommt, ich habe die Idee, was sagst du da dazu? Sondern, dass er die Idee hat, einführt und die Testphase schon durchgezogen hat. Und erst dann kommt.
Das war ein Ergebnis.
Ja, genau.
Ja.
Das war doch toll. Und dann macht stolz. Und vor allen Dingen, dann habe ich noch zwei, drei Punkte dazu gesagt. Das ist ja auch immer nicht so ganz eindeutig, wie dann reagiert wird, wenn man dann irgendwelche Verbesserungsvorschläge noch bringt.
Ja.
Fand er aber total gut. Oder die Mannschaft drumherum. Also er war nicht allein, sondern hatte auch seine Kolleginnen und einen Kollegen noch mitgebracht.
Ja.
Und die haben alle drei gesagt, oh ja, stimmt, das ist noch eine gute Idee.
Ja.
Zack, aufgenommen, weiter verbessert.
Ja. Ja, und ich glaube, den Spirit, den merkt man bei euch. Also das ist, finde ich, was sehr Schönes.
Ja.
Die Fülle gegenüber den Mitarbeitern. Also man hat es ja gemerkt, wir haben ja die Ehre, euch zu begleiten, so ein bisschen im Benefit-Bereich, im Gesundheitsbereich.
Ja.
Wie kam diese Weitsicht bei Ihnen? Weil das ist auch nicht selbstverständlich.
Also angefangen hat es damit, dass wir hier im Betrieb schon ein sehr gutes Gesundheitsmanagement haben und dass mich die Monteure immer geschimpft haben und gesagt haben, das ist alles toll, was ihr hier macht, aber was wird denn für uns gemacht? Und da war ich immer unzufrieden damit, dass ich nichts hatte und habe deshalb war auf der Suche nach einer Ergänzung, die ich unseren Monteuren auch noch anbieten kann, also die dezentral sind.
Ja.
Und da habe ich ganz viele verschiedene Unternehmen immer wieder vortragen lassen und mir das angehört, also nicht nur ich, sondern natürlich auch unser Personalchef und alle, die sich damit beschäftigen, Betriebsrat. Mhm. Und sie waren der Erste, der verstanden hat, was wir wollten. Und der war dann so gut, dass ich gesagt habe, das will ich nicht nur den Monteuren anbieten, sondern auch allen anderen.
Da haben sich die anderen auch gefreut.
Ja, logisch, ja.
Der, aber was hat ihn da für eine Weitsicht? Also ich finde es einfach, ich versuche ja sowas seit Jahren in Deutschland voranzubringen und mich freut es für jeden Unternehmer. War das für Sie selbstverständlich? Der Mitarbeiter macht mal was Gutes? Oder haben Sie den festen Glauben, das kommt wieder zurück? Oder was ist da so der Gedanke? Weil es ist eine freiwillige Leistung und top, muss man sagen, es ist nicht selbstverständlich.
Ja. Also sagen wir mal, mein Grundsatz insgesamt im Leben ist, man soll immer das den anderen machen, was man selber auch gern hätte.
Mhm.
Also, ja. Ja. Und wenn man das macht, das geht meistens auf.
Ja.
Ja. Also, und da kommt auch nicht immer sofort die Rückmeldung, jawohl, das war jetzt super. Ist aber bei Ihnen jetzt allerdings so gewesen, also da kam schnell die Rückmeldung. Ja. Kommt nicht immer, aber trotzdem, wenn ich von was überzeugt bin, was ich selber richtig finde, dann mache ich es, egal, ob das jetzt ein anderer macht. Und wir hatten ein ähnliches, gut laufendes Modell, das Fahrradleasing.
Mhm.
Da kam irgendwann mal der örtliche Fahrradhändler zu mir und hat gesagt, ja, da gibt es so ein Leasingmodell, ob er uns das mal vorstellen kann. Und dann hat er es halt den zuständigen Leuten bei uns vorgestellt und ich war dann auch dabei. Und habe ich gesagt, coole Idee, machen wir. Und dann haben wir es gemacht und ich weiß nicht, wie viele Fahrräder inzwischen verleased sind, aber über 1000.
Egal, aus Fahrradtobak.
Genau,
ja. So ist es.
Ja. Und danach hat der Unternehmer irgendwann mal zu mir gesagt, ja, das hätte jetzt auch bei ihm den großen Durchbruch, also der Fahrradunternehmer, ja. Weil jetzt würden es viele andere auch machen, weil sozusagen auch der Bosch zum Beispiel,
ja.
Der hier sogar Elektrofahrräder oder die Motoren für die Elektrofahrräder und Elektrik herstellt, der das nicht hatte und dann gesagt hat, ja, also wenn es die Firma Schwörungen kriegt, werden es mir auch hinkriegen. Und das ist doch toll, wenn man sowas
Vorreiter
macht.
Vorreiter
sein kann. Genau, so ist es.
Ja.
Es ist ja ähnlich wie bei den Produkten.
Ja.
Das ist ja auch eine Idee, wie kann ich mein Unternehmen nach vorne bringen.
Ja, immer wieder zu schauen, was denken die anderen.
Genau.
Weil sie hätten,
mir ist nicht so wichtig, was denken die anderen, sondern zuerst mal finde ich selber gut.
Ja.
Also wenn ich selber nicht gut finde, ist mir es auch egal, ob links oder rechts jemand das macht, weil dann mache ich es nicht, weil ich es nicht gut finde.
Wie kommen Sie da auf Ideen, wie zum Beispiel, also wir kamen hier gerade her, dann kamen hier Eltern runter, ich habe gefragt, wer ist das? Und haben sie gesagt, das ist ein Elternabend für die Azubis.
Ja.
Ist ja auch nicht selbstverständlich. Wer kam auf die Idee?
Da kam die Ausbildungsleiterin von uns drauf. Also die hat im Jahr 2003 oder 2004, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber auch jetzt schon eine lange Zeit, hat die Ausbildungsleitung übernommen und kam mit ganz vielen neuen Ideen und hat auch bei uns die Ausbildung schon revolutioniert, möchte ich sagen. Und ich muss immer sagen, wenn ich die Idee cool finde, dann, also am Anfang habe ich dann noch mehr zu dem einen oder anderen Ja gesagt, heute macht sie ganz viel, ohne mich zu fragen.
Ja.
Und das finde ich auch klasse, weil letzten Endes soll das ja auch nicht durch mich blockiert werden, sondern soll nach vorne gebracht werden.
Ja, und was bewirkt so ein Elternabend bei den Azubis?
Also das ist für die Auszubildenden sehr wichtig, dass sie erkennen, das bin jetzt nicht nur ich, der sozusagen in dem Unternehmen gilt, sondern auch, es ist auch interessant, was denken meine Eltern dazu? Sind meine Eltern das gut? Sind ja noch junge Leute? Da haben die Eltern ja noch viel Einfluss drauf. Und uns ist auch wichtig, das zu hören und den Eltern zu kommunizieren, wie das läuft bei uns, was wir gut finden, was wir nicht gut finden und dadurch insgesamt die Qualität für alle zu verbessern. Also, weil am Ende des Tages, wenn der Auszubildende nachher einen tollen Abschluss hat, dann hat er natürlich für sein Leben was erreicht. Schön ist, wenn er es dann bei uns weiter einsetzt, aber ich sage immer auch, mir geht es da nicht nur um uns, sondern darum, auch jemandem eine neue Chance zu geben.
Ja, ich glaube, da kann man auch extrem viel prägen, gerade so bei Azubis. Die kommen ja häufig noch mit relativ wenig.
Und ich finde es auch super. Also wir haben ja auch welche, die dann in andere Firmen gegangen sind, dort auch tolle Karrieren gemacht haben und dann ab und zu mal vorbeikommen und sagen,
boah, ich habe es gelernt.
Genau. Nee, und das war eine tolle Zeit und die einem auch das Feedback geben, dass sie diese Ausbildungszeit genießen. Und das sind auch unsere, wenn sie mich fragen, wie kriegen sie überhaupt noch Auszubildende, weil das ist gar nicht einfach, dann sage ich das. Die meisten, die wir bekommen, sind Empfehlungen von Auszubildenden, die gerade bei uns sind, die gesagt haben, coole Ausbildung. Und damit ihre Freunde unmittelbar auch motivieren, sich auch für eine Ausbildung bei uns zu bewerben.
Ja, was gibt es für bessere Empfehlungen?
So ist es.
Haben Sie so ein, zwei andere Top-Arbeitgeber, die Sie manchmal inspirieren, wo Sie wissen, ey, das sind auch Unternehmer, die ich kenne, die ein größeres Unternehmen führen, wo ich weiß, die vertreten da eine ähnliche Philosophie oder da sehe ich immer wieder, wow, die machen auch was Cooles?
Also ja, in dem Metallbereich, da hat es in der Vergangenheit, auch jetzt noch, aber in der Vergangenheit hat es mich noch stärker inspiriert. Sehr, sehr gute Ausbildungswerkstätten gegeben und die Auszubildenden von diesen Betrieben waren dann regelmäßig auch immer Kammersieger und so weiter. Das hat mich schon auch inspiriert zu sagen, wir müssen unbedingt gucken, dass wir in unserer Ausbildungsqualität auch noch besser werden, damit auch unsere Auszubildenden mal eine realistische Chance bekommen, Sieger in ihren Ausbildungsberufen zu werden und am Ende sogar als Bundessieger hervorzugehen. Das ist schon was. Da freue ich mich dann auch drüber.
Guter Konkurrenzkampf.
Genau.
Gesunder Konkurrenzkampf.
Gesunder Konkurrenzkampf, wo man auch sagt, ja, okay, warum schafft die Firma XY das und warum schaffen wir das nicht? Und da müssen wir mal ein bisschen ran, dass wir das auch besser können.
Haben Sie auch so einen Unternehmerfreund im Kopf, wo Sie vielleicht gerade so wissen, boah, der ist auch ein richtig, da weiß ich, das ist ein richtig guter Chef oder eine gute Chefin?
Ja, da kenne ich schon.
Haben Sie einen Namen im Kopf, wo Sie irgendwie merken, der inspiriert Sie dann?
Da habe ich einige im Kopf, aber die will ich jetzt erzählen.
Lieber ich hab's. Das wär zu viel. Die geben Sie mir nachher noch die Tipps. Ich versuche auch jetzt zu lernen. Man lernt dann nicht aus in dem ganzen Thema, was das sind.
Herr Schwörer, vielen Dank. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann nur sagen, für jeden, der sich Schwörerhaus mal anschaut, als Arbeitgeber, als Betrieb, da steckt viel Herz und viel Blut dahinter. Es ist sehr beeindruckend, hier allein durchzulaufen. Ich freue mich morgen auf den Workshop mit den Führungskräften.
Ja, genau. Dann wirst du mal die Individualisten bei uns auch kennenlernen.
Auch das, aber das gehört ja dazu. Das macht doch das Unternehmen einzigartig. Ich sage vielen lieben Dank. Und ich kann nur sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne liken oder auch mal eine Frage reinstellen, wenn wir einen anderen Top-Arbeitgeber mit reinnehmen sollen. Oder teilt den weiter und sagt hier, vielleicht, wenn ihr auch ein Azubi hier aus der Region, ich sag mal, Reutlingen, Schwäbische Alb, der noch einen neuen Platz sucht oder einen guten Mitarbeiter, einen Arbeitgeber, gerne bewerben bei Schwörhaus. Ich kann es sehr herzlich empfehlen und ich sage vielen lieben Dank.
Sag auch danke.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.